Warum Christen keine Einzelgänger sind. Darum soll es heute gehen. Und es fügt sich ganz gut in die Predigten, die wir die letzten Wochen gehört haben über die Bergpredigt. Und ihr werdet im Laufe der Predigt feststellen, warum. Vielleicht fragt ihr euch das manchmal, wie Gemeinschaft oder Leben unter Christen eigentlich aussieht. Oder vielleicht, wie es aussehen sollte, wie Gott sich das vorstellt. Warum ist das eigentlich wichtig? Hat das Einfluss auf unseren Gemeindealltag? Und hat das vielleicht auch Einfluss auf meinen ganz privaten Alltag, der eigentlich nur mir gehört? Allen von euch ist wahrscheinlich klar, und deswegen werde ich da auch nicht lange drauf rumreiten, dass man gemeinsam stärker ist und dass man oft auf andere angewiesen ist. Es gibt da viele tolle Beispiele. Eins hat mich sehr beeindruckt. Es gab vor ein paar Jahren ein Zugunglück in Perth. Da ist ein älterer Herr zwischen der Gleise und dem Zug stecken geblieben. Der ist halt so reingerutscht mit dem Bein und ist halt so stecken geblieben. Und dann kamen die ganzen Zugbegleiter und haben versucht, ihn da rauszuziehen und alles funktionierte nicht. Und es dauerte und dauerte so, ich glaube ungefähr 10 Minuten, da kam der erste Mann auf die Idee, sich gegen den Zug zu lehnen. Und dann schienen ein paar Leute das zu sehen und haben wohl verstanden, das könnte vielleicht funktionieren. Und dann sind alle aus dem Zug ausgestiegen, bis er leer war und die ganze Meute hat sich gegen den Zug gelehnt, hat ihn einmal so ein bisschen zur Seite bewegt und dann konnte der Mann befreit werden. Total die faszinierende Geschichte und völlig klar, man braucht in solchen Situationen die Hilfe von anderen Menschen. Aber brauchen wir wirklich immer andere Menschen oder noch besser andere Christen? Oder eigentlich nur zwischendurch? Und vielleicht sogar selten, damit sie mir nicht auf die Nerven gehen? Das ist, finde ich, eine ganz spannende Frage. Und der möchte ich mich heute in dieser Predigt widmen. In der Bibel gibt es einen roten Faden in Sachen Gemeinschaft und Zusammenhalt. Die ganze Bibel ist voll davon. Und deshalb werde ich euch heute 3 Bibeltexte vorstellen, die aus unterschiedlichen Epochen der Bibel stammen. Nämlich einmal eine aus dem Alten Testament, einmal eine zur Zeit Jesu und einmal zu der Zeit, wo es schon viele Gemeinden gab. Und wir fangen an mit einer Textstelle aus dem Alten Testament und die steht in Daniel 3 von 4 bis 30. Daniel 3 ab Vers 4 bis 30. Dann rief ein Herold mit lauter Stimme: Ihr Männer aus allen Völkern, Ländern und Sprachen, der König befiehlt euch, sobald ihr den Klang der Hörner und Flöten, der Zithern und Harfen, der lauten Pfeifen und aller anderen Instrumente hört, sollt ihr euch niederwerfen und die goldene Statue anbeten, die König Nebukadnezar aufstellen ließ. Wer es nicht tut, wird bei lebendigem Leib im Ofen verbrannt. Als die Musik einsetzte, warfen sich alle zu Boden und beteten die goldene Statue an. Einige Sterndeuter aber verklagten die Juden bei Nebukadnezar. Sie sagten zu ihm: Lang lebe der König. Du, o König, hast doch angeordnet, dass jeder sich beim Klang der Instrumente niederwerfen und die Statue anbeten muss. Wer dies nicht tut, soll in den Ofen geworfen werden. Nun sind hier einige Juden, denen du die Verwaltung der Provinz Babylon anvertraut hast: Schadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer haben sich über deinen Befehl hinweggesetzt. Sie dienen deinen Göttern nicht. Und sie weigern sich, deine goldene Statue anzubeten. Da packte den König der Zorn und voller Wut ließ er die 3 kommen. Als sie vor ihm standen, stellte er sie zur Rede: Schadrach, Mesach und Abednego, ist es wahr, dass ihr meinen Göttern keine Ehre erweist? Warum wollt ihr euch nicht von meiner Statue niederwerfen? Ich gebe euch eine letzte Gelegenheit. Wenn jetzt die Musik ertönt und ihr niederfallt, lasse ich noch einmal Gnade vor Recht ergehen. Wenn euch aber meinen Befehl widersetzt, werdet ihr auf der Stelle in den Ofen geworfen. Glaubt ihr, dass euch dann noch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Schadrach, Mesach und Abednego jedoch entgegneten: Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor deiner goldenen Statue niederwerfen werden. Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung und sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Er ordnete an, den Ofen 7-mal stärker als gewöhnlich zu heizen. Dann befahl er seinen kräftigsten Soldaten, die 3 Freunde zu fesseln und hineinzuwerfen. Sofort band man die Männer und stieß sie mitsamt ihren Kleidern, mit den Hosen, Mänteln und Mützen, die sie trugen, in den Ofen. weil der König befohlen hatte, ihn besonders stark zu heizen, schlugen die Flammen heraus und töteten die Soldaten, die Schadrach, Mesach und Abednego hineingeworfen hatten. Die drei aber fielen gefesselt mitten ins Feuer. Plötzlich sprang Nebukadnezar entsetzt auf und fragte seinen Beamten, »Haben wir nicht drei Männer gefesselt in den Ofen geworfen?« »Ja, sicher«, antworteten sie. »Warum sehe ich dann aber vier Männer ohne Fesseln im Feuer umhergehen?« rief der König. »Sie sind unversehrt und der vierte sieht aus wie ein Sohn der Götter.« Nebukadnezar trat näher an die Öffnung des Ofens heran und schrie, »Schadrach, Mesach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, kommt heraus!« Da kamen die drei aus dem Ofen. Die Statthalter und ihre Stellvertreter, die Verwalter und alle obersten Beamten eilten herbei und sahen, dass das Feuer den Männern nichts hatte anhaben können. Nicht ein Haar auf ihrem Kopf war versenkt. Ihre Kleider waren völlig unbeschädigt, sie rochen nicht einmal nach Rauch. Da rief Nebukadnezar, »Gelobt sei der Gott Schadrach, Mesach und Abednegos. Er hat seinen Engeln gesandt, um die Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollten. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder, gleich welcher Sprache. Wer über den Gott Schadrach, Mesach und Abednego etwas Verächtliches sagt, Entschuldigung, wird in Stücke gehauen und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte.« Dann gab der König den drei Männern eine noch machtvollere Stellung in der Provinz Babylon. Die Vorgeschichte zu dem, was ich vorgelesen habe, ist, dass Israel eigentlich ziemlich verwüstet ist, vor allen Dingen die Hauptstadt Jerusalem, und alle wichtigen Personen aus dem Land verschleppt sind und nun in Babylon leben. Und die drei Männer sind Angestellte am Hof des Königs, sind ziemlich bekannte Personen. Sie haben eine wichtige Funktion, sie werden ja auch als Statthalter bezeichnet. Und auch an dem, was da über ihre Klamotten gesagt wird, ist klar, sie sind wer in der Gesellschaft. Sie tragen Hüte, sie tragen Gewänder und man kennt sie, man hat sie sofort erkannt. Sie haben so eine Art Laufbahn in Babylon genossen, weil sie als Adel Israels dorthin gekommen sind und gleich mit wichtigen Funktionen bedacht wurden. Und am Anfang ihrer Geschichte gibt es eine Begebenheit, die vielleicht die meisten von euch kennen. Da haben nämlich diese drei Männer und Daniel das Essen verweigert, weil es dem Gott geweiht war. Und damit haben sie ziemlich viel Aufsehen erregt, haben dann sich nur von Gemüse und Wasser ernährt und haben damals schon einen ganz starken Eindruck hinterlassen. Also sie waren wirklich bekannt. Und sie hatten eine Menge zu verlieren, denn sie hatten Stellung, sie hatten Geld, vielleicht hatten sie sogar eigene Häuser. Und es ging ihnen eigentlich in diesem Land ziemlich, ziemlich gut. Aber hier war für sie eine Grenze überschritten. Das konnten sie nicht machen, obwohl sie so viel zu verlieren hatten. Und ich habe mich gefragt, haben die das vorher ausdiskutiert miteinander, wie sie sich verhalten in dieser Situation? Haben sie vielleicht gestritten? Haben sie sich Mut gemacht? Haben sie sich ordentlich eingeschworen? Und ist das, was dann passiert ist, eigentlich so ein typischer Gruppeneffekt? Alle haben sich auf eine Haltung eingeschworen, die vielleicht dämlich ist, aber na gut, alle anderen wollen das, da mache ich halt mit. Und ist das eigentlich nur eine dumme Aktion gewesen, die ohne diesen Gruppeneffekt gar nicht zustande gekommen ist? Eigentlich ist es klar, dass sie das Richtige gemacht haben. Weil im ersten Gebot steht, das erste Gebot der 10 Gebote steht, du sollst keine Götter neben mir haben. Gott möchte allein die Ehre haben. Und hier ist ja ganz klar dieses Gebot verletzt, wenn sie eine Statue des Königs anbeten sollen. Gott sagt, er will alleine geehrt werden. Aber zusammen ist das viel einfacher als alleine. Eigentlich sind wir nämlich oft schwach. Jeder von euch weiß in vielen Situationen, was das Richtige ist und vielleicht will er es auch tun, aber oft ist der Preis dafür zu hoch. Ich bin nicht besonders alt, aber auch ich merke schon, langsam beginnt die Zeit, wo Schokolade anfängt, mich dick zu machen. Das war vor 10 Jahren noch nicht so. Und jeder, der in meinem Alter ist, mit dem, wenn man sich ein bisschen länger unterhaltet, kommt man irgendwann auf das Thema Sport. Und entweder alle machen schon irgendwie Sport oder sie haben sich auf jeden Fall fest vorgenommen, Sport zu machen. Es gibt keinen, der eine neutrale Haltung dazu hat, habe ich den Eindruck. Das beginnt so ungefähr bei meinem Alter, habe ich den Eindruck. Und dann geht es so weiter. Und wenn ich mal gucke, bei wem das klappt, dann liegt das meistens an 2 Punkten. Entweder es gibt einen festen Termin in der Woche und ein viel größerer Effekt ist, wenn man einen Buddy hat. Jemand, mit dem man zusammen Sport macht, der einen daran erinnert, so, jetzt ist mal wieder dran. Und so ähnlich hat das Martin auch in der letzten Predigt dargestellt. Es gab viele Beispiele, wo klar war, wir brauchen einander. Wir brauchen die Erinnerung, wir brauchen die Aufforderung, wir brauchen die Ermutigung von anderen Menschen. Manche Dinge kriegen wir alleine einfach schlecht hin. Und wir kriegen sie vor allen Dingen schlecht regelmäßig und konsequent und zuverlässig hin, wenn wir uns nicht gegenseitig erinnern. Wir Menschen brauchen immer wieder Menschen, die mit uns in die gleiche Richtung wollen, die das Gleiche vorhaben. Ich muss nun mal als Lehrer immer mal wieder an meinem Schreibtisch irgendwelche Sachen vorbereiten. Oder auch Predigten bereite ich am Schreibtisch vor. Und bei mir passiert es ganz häufig, zum Beispiel, als ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, ah, da gab es doch ein Zugunglück in Perth, gebe ich mal bei YouTube ein, zack, das Video gefunden. Und in der Timeline, in den Vorschlägen von YouTube, waren einfach nur interessante Videos. Es waren alles Sachen, die ich gerne gucken wollte. YouTube kennt mich. Ich meine, wahrscheinlich weiß es, was ich sonst so bei YouTube geguckt habe. Und das geht mir ganz oft so. Wenn ich etwas machen will, was gerade getan werden muss, ist die Ablenkung besonders hoch. Und am effektivsten bin ich, wenn jemand neben mir sitzt, der auch arbeitet. Ich kann mich erinnern, die eine Predigt habe ich geschrieben und da saß Pauline neben mir und hat eine Bewerbung geschrieben. Und ich habe noch nie so effektiv eine Predigt vorbereitet, wie als Pauline neben mir saß. Weil ich wusste, wenn ich jetzt YouTube gucke, dann kriegt die das mit. Und so ist das einfach. Wir brauchen andere Menschen, die uns zwischendurch an das erinnern, was wir eigentlich wollen und auch was gut für uns ist. Und diese Männer wussten das, glaube ich. Man sieht das auch oft an anderen Aspekten. Zum Beispiel ist es ein Fakt, dass die Gemeinden, die am meisten Repressalien auf der Welt haben, oft die sind, die am schnellsten und am stärksten wachsen. Und ich glaube, das liegt an zwei Sachen. Das eine ist, dass es kaum Mitläufer gibt. Weil wenn es schwer ist, Christ zu sein, dann sind nur die Leute Christ, die auch wirklich Christ sein wollen. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass diese Christen besonders zusammenhalten, weil sie sich so bewusst sind, dass sie das brauchen. Und was sind die Folgen in dieser Geschichte, die ich euch vorgelesen habe? Gott zeigt sich. Er bestätigt, dass es ihn gibt, dass diese drei Männer zu ihm gehören und er belohnt sie. Und wenn ihr euch die Frage stellt, was war wohl das Fazit dieser drei Menschen? Dann war es bestimmt nicht, das nächste Mal machen wir sofort, was der König sagt. Und es war auch bestimmt nicht, das nächste Mal, wenn ich eine schwierige Situation habe, stelle ich mich der auf jeden Fall alleine. Ich glaube, den drei Männern ist total bewusst geworden, erstens, es geht um Gott und nur um ihn. Und zweitens, wenn wir eine schwierige Situation haben, dann stellen wir uns der gemeinsam. Selbst ein Erfolg fühlt sich zusammen besser an als alleine. Und das kennt ihr, geteilte Freude ist doppelte Freude und so weiter. Und ihr kennt es auch dadurch, dass wenn ihr gerade irgendwas Witziges erlebt habt oder einen guten Witz gehört habt, dass ihr euch überlegt, wem ihr den erzählt. Ihr bringt den ja meistens nicht einfach so unters Volk, sondern ihr überlegt euch, wem ihr den erzählt, weil es nämlich mehr Spaß macht, wenn sich der andere auch darüber freut. Und genau diesen Effekt hat man in Gemeinschaft. Das Gefühl, dass jemand einfach mitdenkt, miterlebt, das tut gut. Und wir Christen, wir brauchen andere Menschen und wir brauchen auch andere Christen. Wir brauchen Christen, die so nah an uns heran dürfen, dass sie in der Lage sind, die richtigen Fragen zu stellen. Die Fragen, die uns vielleicht wehtun. Die mit uns gemeinsam schwierige Situationen durchstehen, so wie bei diesen drei Männern. Darauf sind wir angewiesen. Und deswegen solltet ihr euch auch immer wieder die Frage stellen, ob ihr davor Angst habt. Angst vor dieser Gruppendynamik mit anderen Christen. Oder ob andere Christen euch mitnehmen und herausfordern dürfen. Ob sie euch begeistern dürfen. Ihr solltet euch immer wieder die Frage stellen, ob ihr wirklich bereit seid, mit anderen Christen zusammen den Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Denn das ist wichtig, dass man diese Frage mit Ja beantwortet. Ich lese euch eine zweite Stelle vor, aus dem Leben Jesu, und die steht in Matthäus 26. Matthäus 26, 36 bis 41. Matthäus 26 ab 36. Jesus kam nun mit seinen Jüngern an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane genannt wird. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet. Ich gehe noch ein Stück weiter, um zu beten. Petrus jedoch und die beiden Söhne des Zebedäus nahm er mit. Traurigkeit und Angst wollten ihn überwältigen. Und er sagt zu ihnen: Meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus: Ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus zeigt hier seine menschliche Seite. Und zwar ganz tief und ganz, ganz ehrlich. Er ist ganz Mensch, denn er hat große Angst und er ist traurig, steht da. Und was macht er in dieser Situation? Er nimmt drei Menschen mit. Und das ist nicht random, das ist nicht zufällig, wen er da auswählt. Es sind genau die drei Menschen, die ihm am nächsten stehen, mit denen er die intensivste Beziehung hat. Das sieht man immer wieder, wenn man die Evangelien liest. Das sind die drei Personen, die ihn am nächsten standen, die ihn wohl auch am besten kannten dadurch. Und er sagt zu ihnen: Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Hier hat Jesus völlig aufgehört, ein Held zu sein. Hier ist Jesus ganz Mensch und er hat den Mut, dies zuzugeben. Ich frage mich ein bisschen, wie das für die Jünger gewesen sein muss, zu sehen, dass der Sohn Gottes am Ende seiner Kräfte ist und das auch noch zugibt. Er sagt wirklich: Ich kann nicht mehr. Er sagt ihnen: Ich brauche euch, denn er sagt ihnen: Bleibt bei mir. Der Sohn Gottes gibt zu, dass er auf die kleinen, dummen, unzuverlässigen Jünger angewiesen ist. Er versucht erst gar nicht, alleine stark zu sein in dieser Situation. Hast du den Mut, jemanden zu suchen und ihn anzusprechen, wenn es dir schlecht geht? Oder versuchst du es immer zuerst alleine? Jesus versucht es hier gar nicht alleine. Er nimmt seine drei Jünger direkt mit. Er weiß, das wird hart. Ihr drei kommt mit. Und unabhängig davon, was die Menschen für ein Bild von dir haben. Ich glaube, das ist oft unsere Angst und auch meine Angst in so einer Situation, dass ich das eigene Bild, was ich mir so mühsam erarbeitet habe, unter Umständen kaputt machen könnte, wenn ich zugebe, dass ich schwach und bedürftig bin. Aber Jesus hatte genau damit kein Problem. Und Jesus war der Sohn Gottes. Er hatte ein ganz anderes Bild bei den Menschen, als es jeder von uns hat. Und Petrus, Jakobus und Johannes sahen den Sohn Gottes weinend und ängstlich. Er hatte wirklich Angst. Und Jesus macht hier was ganz Spannendes. Er macht eine Kleingruppe auf. Er schart eine kleine Gruppe von Menschen um sich. Und wenn man sich die Evangelien durchliest, dann hat Jesus so eine Art System von unterschiedlichen Gruppen von Menschen. Es gibt einmal alle Menschen, denen er begegnet. Und mit denen hat er auch eine intensive Zeit. Jesus lässt sich auf Menschen ein, denen er begegnet. Das heißt nicht, die hält er auf Abstand immer, sondern er lässt sich auf alle Menschen ein, denen er begegnet. Und dann gibt es einen Kreis von 70 Jüngern. Diese 70 Jüngern stattet er mit besonderen Fähigkeiten aus. Die schickt er los. Den muss er mehr anvertraut haben. Die muss er besser gekannt haben. Das war so eine kleine Gemeinde um ihn rum. Dann gab es die 12 Jünger, die ihn immer begleitet haben, die immer dabei waren, die ihn besser kannten als alle anderen, denen er direkte Aufträge gegeben hat, auch für die Zeit nach seinem Tod. Und dann gibt es eben noch diese drei Jünger, die er immer um sich schart, wenn es besonders intim wird. Und ich finde, da kann man eine Menge draus lernen, weil Jesus weiß, er ist auf andere Menschen angewiesen, obwohl er der Sohn Gottes ist. Und er weiß auch, manchmal braucht er diese drei, die ihn ganz besonders gut kennen. Jesus wusste, dass er so einen intimen Kreis braucht, wo Ehrlichkeit, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung einfach zählt. Das ist das, was wichtig ist. Und die Frage an dich und auch an mich ist: Begebe ich mich immer wieder in solche kleinen Gruppen anderer Christen? Und bin ich dort wirklich ehrlich? Dürfen andere Christen mich kennen? Dürfen sie die Dinge wissen, die ich eigentlich lieber für mich behalten hätte? Oder möchte ich das alleine schaffen? Und die zweite Frage ist, das sehen wir gerade hier in der Geschichte ganz gut, dass es wichtig ist, füreinander im Gebet einzustehen. Und auch das ist eine bewusste Entscheidung, das passiert nicht einfach so. Dürfen andere für dich beten? Dürfen andere wirklich das, was dich bewegt, vor Gott bringen, mit dir zusammen? Wenn man so richtig am Ende ist, dann kann es passieren, dass man selber nicht mehr die Kraft hat, Dinge zu formulieren. Und dann tut es wahnsinnig gut, wenn jemand neben einem steht und das sagt, wozu man selber nicht imstande ist. Und auf der anderen Seite, bist du bereit, das anderen Menschen zu geben? Bist du bereit, für andere Menschen zu beten? Quasi ein Stück von ihrer Last mitzutragen und Gott abzugeben. Wenn ich mich frage, welche Dinge meine Perspektive ändern oder mir Mut machen, dann sind das ganz oft Begegnungen oder Gespräche mit anderen Menschen. Dann ist das in erster Linie Gespräche mit Sarah, mit meiner Frau. Dann sind das Gespräche mit Martin aus meiner Zweierschaft. Dann sind es meine Freunde, die mich gut kennen. Dann ist es mein Hauskreis, in dem ich ehrlich bin. Und manchmal sind es auch ganz zufällige Begegnungen mit anderen Christen, wo auf einmal Gott in mein Leben hineinspricht, weil Gott genau diese Begegnungen nutzen will. Und wir tun gut daran, wenn wir das zulassen. Ich möchte euch noch eine Stelle vorlesen aus der Zeit der Gemeinden. Und zwar steht die in 1. Korinther 12, 12 bis 26. Zu der Zeit gab es schon viele Gemeinden in absehbarer Entfernung, zumindest im damaligen Sinne, von Israel. Und ich lese aus dem Korintherbrief, 1. Korinther 12, 12 bis 26. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Und wie jeder Körper besteht dieser Leib aus vielen Teilen, nicht nur aus einem. Wenn der Fuß behaupten würde, weil ich nicht die Hand bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde er trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Oder wenn das Ohr behaupten würde, weil ich nicht das Auge bin, gehöre ich nicht zum Körper, würde es trotzdem nicht aufhören, ein Teil des Körpers zu sein. Wenn der ganze Körper nur aus Augen bestünde, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur aus Ohren bestünde, wo bliebe dann der Geruchssinn? Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für einen Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gerade den Teilen, die wir für wenig ehrenwert halten, schenken wir besonders viel Aufmerksamkeit. Gerade bei den Teilen, die Anstoß erregen könnten, achten wir besonders darauf, dass sie sorgfältig bedeckt sind. Bei denen, die keinen Anstoß erregen, ist das nicht nötig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist es auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Was für ein Text. Eigentlich könnte man über diesen Text Tage predigen. Das will ich nicht machen. Und deswegen möchte ich euch Mut machen, diesen Text immer wieder zu lesen, denn da steckt eine Menge über Gemeinde drinne und über den Umgang miteinander und was das eigentlich für ein riesiger Schatz ist, den wir in und mit Gemeinde haben. Er zeigt, wie sich Gott, Reich Gottes auf der Erde vorstellt. Und Paulus erklärt hier den Korinthern, wie Gemeinde, wie Gemeinschaft, wie Leben unter den Christen funktioniert. Und er sagt, jeder ist wichtig. Und es ist keine Floskel, weil er erklärt es auch, es geht um Begabung und Funktion. Jeder in der Gemeinde ist begabt und hat eine Funktion, die Gott ihm zuteil werden lässt. Und das sagt Paulus hier ganz, ganz deutlich. Und es heißt, dass man aufeinander angewiesen ist, dass man den anderen braucht. Und es geht noch nicht mal darum, sich helfen zu lassen. Es geht nicht darum, ich kann was nicht, also frage ich den, der es kann. Nein, er benutzt das Beispiel des Körpers. Und beim Körper ist es ja nicht so, dass die Hand sagt, ich möchte gerade Ball spielen, Auge, kannst du mir mal kurz sagen, wohin der Ball fliegt? Das ist viel zu lang, diese Kommunikation. Es geht um Teamwork, das passiert gleichzeitig. Es geht nicht darum, dass da kurz einmal gefragt wird oder so, sondern es passiert gleichzeitig. Und deswegen nimmt Paulus auch das Beispiel eines Körpers. Es geht darum, Sachen wirklich zusammen zu machen. Kennst du Leute, die Dinge können, die du nicht gut kannst? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich will nicht alles nennen, was man können kann. Ihr habt sicherlich ganz viele eigene Vorstellungen davon. Aber es gibt zum Beispiel Menschen, die sind mutig und initiativ. Oder es gibt Menschen, die sind kreativ und ideenreich. Andere sind vielleicht besonders überlegt und reflektiert. Alle haben Geistesgaben und haben andere Gaben als die du hast. Und das ist ein ganzes Thema für sich. Aber vor allen Dingen haben alle Christen den Heiligen Geist. Das heißt, sie können in dein Leben Gottes Weisheit hineinsprechen, weil Gott auch zu ihnen spricht und zu dir. Sie können dir zuhören, sie können mit dir beten, sie können dir Hinweise geben und. Und ihr merkt vielleicht jetzt schon, heute in dieser Predigt geht es nicht darum, dass wir uns als Christen regelmäßig treffen und zusammen Kaffee trinken und einen netten Klüngel haben. Nein, es geht darum, dass wir zusammen Christen sind, dass wir uns auf Jesus hinweisen und dass wir uns erinnern daran, dass wir uns verändern lassen. Und wenn ihr merkt, oh, da fehlt mir was. Ich bin gar nicht so eng vernetzt mit anderen Christen, wie das nötig ist, um das zu tun, was Gott von mir möchte und was er sich für mein Leben vorstellt. Dann lern Christen kennen. Lern sie in kleinen Gruppen kennen. Und es geht nicht darum, dass ihr euch hinstellt und wartet, bis irgendjemand zu euch kommt und euch sieht. Das ist wirklich nicht so. Denn Jesus nimmt sich 3 Leute mit. Er ist nicht traurig, dass die Jünger nicht selbst auf die Idee kommen, ihn anzusprechen und ihn zu fragen, wie es ihm eigentlich geht und warum er denn gerade geweint hätte. Nein, er nimmt sie selber mit. Er nimmt sie mit, weil er sagt, euch 3 brauche ich jetzt. Und wenn du Christ bist und Gott dir wichtig ist, dann bist du für die Umsetzung für genau diese Dinge selbst verantwortlich. Gemeinde ist wichtig. Und auch wir als Gemeinde müssen dafür Voraussetzungen schaffen, dass das funktionieren kann. Und wenn wir etwas besser machen können, dann immer her mit guten Ideen und Verbesserungsvorschlägen. Aber für die konkrete Umsetzung ist jeder selbst verantwortlich. Weil als Christ Jesus in euch lebt und wenn er euch auffordert, etwas zu verändern, dann geht diese Message an euch. Und es kann ja sein, dass Gott andere Menschen auch anspricht und sagt, geh mal auf den zu und sprich den an. Aber es kann auch sein, dass er das nicht tut. Aber wenn er euch wichtig macht, dass ihr Kontakt zu anderen Christen braucht, die euch herausfordern, die mit euch Leben teilen, die euch voranbringen, dann ist es in eurer Verantwortung, diesen Schritt zu gehen. Du bist dafür verantwortlich. Als Christ braucht man intensive Gemeinschaft mit anderen Christen. Und mit intensiver Gemeinschaft meine ich nicht, dass ihr euch jeden Tag mit denen treffen müsst für 2 Stunden. Jeder von uns hat seinen Alltag und da hat man mal mehr und mal weniger Zeit. Aber es geht um die Qualität, die wir in Begegnungen mit anderen Christen haben. Es kann sein, dass es Christen gibt, die haben, warum auch immer, so ein Leben, dass sie sich nur einmal im Monat mit einem anderen Christen treffen können. Vielleicht, weil sie auf einer Insel wohnen oder auf einer Bohrinsel, whatever. Und wenn sie sich dann einmal mit einem Christen treffen, dann ist es total wichtig, dass dieser Christ den Mumm hat, die richtigen Fragen zu stellen. Die Fragen, die ans Eingemachte gehen, weil wir das als Christen brauchen. Und diese Ehrlichkeit, damit wir überhaupt in der Lage sind, die richtigen Fragen zu stellen. Ich finde es gut, wenn wir uns treffen und Kaffee trinken. Ich finde das gut, wenn wir uns treffen und zusammen Film gucken oder zocken oder was auch immer machen. Aber nur, wenn das andere nicht zu kurz kommt. Denn darauf sind wir angewiesen. Und davon ist die Bibel so voll von genau dem. Wenn du dich darauf einlässt, dann profitierst du davon. Paulus spricht hier von einem Körper. Und ein Körper ohne gewisse Körperteile, im übertragenen Sinne, wenn jemand von den Christen dann das nicht macht, was Gott ihm gegeben hat, dann ist da ein Handicap, der ist beeinträchtigt. Und ich habe Sonderpädagogik studiert, das heißt, ich kenne mich mit Political Correctness an dieser Stelle aus und ich sage bewusst, dass dieser Körper eine Behinderung hat. weil er nämlich daran gehindert wird, seine eigentliche Bestimmung nachzukommen. Gott möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Gott möchte, dass es seiner Gemeinde gut geht, dass sie sich entfalten und dass sie kennenlernen, was er in sie hineingelegt hat. Und das geht nur durch ein intensives Leben mit anderen Christen. Und da geht es tatsächlich nicht so sehr um den Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist gut und ein Gottesdienst ist wichtig. Und wenn ihr euch nach dem Gottesdienst intensiv mit anderen Christen austauscht, ist das auch gut. Aber vermutlich wird das nicht reichen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann sich einfach so verabreden, man kann sich immer wieder mit Leuten verabreden. Wir haben ja in den letzten Wochen häufiger über Zweierschaften geredet. Ihr habt vielleicht Freundeskreise, wo ihr das mal anstoßen könnt. Einfach mal ein bisschen mehr unter die Gürtellinie zu gehen, was wirklich beschäftigt und nicht nur an der Oberfläche zu bleiben. Man kann in Hauskreise gehen, in Kleingruppen. Wir haben viele Kleingruppen, die nachher auch vorgestellt werden. Da hinten gibt es auch ein paar Zettel, wo man unsere bisherigen Hauskreise so sieht und die es noch geben wird. Das ist wichtig, nutzt das einfach. Und es geht mir nicht darum, dass ihr ein konkretes Angebot wahrnimmt, aber es ist wichtig, dass ihr diese intensive, herausfordernde und inspirierende Gemeinschaft mit anderen Christen ganz fest in euren Alltag integriert. Und es geht einfach um Gespräche, die tiefer gehen als eure Klausuren, das Studium, das Haus, den Job, die Kinder, den Hund. Einfach um das, was da drunter liegt. Fühlst du dich als Teil von diesem Körper? Als Teil von diesem Körper, der die Gemeinde darstellt? Und was tust du dafür, damit genau das passiert? Profitierst du schon von den Gaben anderer? Und lebst du dieses Teamwork, das so deutlich wird in dem Bild, was Paulus im Korintherbrief nimmt? Und falls du deine Gaben und deine Fähigkeiten noch gar nicht so richtig kennst, in der Gemeinschaft mit anderen Christen fallen sie am ehesten auf. Es kann sein, dass sie sogar nur den anderen auffallen und sie dir das sagen. Ich sage oft am Ende der Predigt, dass ich euch Mut machen möchte, euch auf irgendetwas einzulassen. Und als ich die Bibelstellen so gelesen habe, habe ich festgestellt, dass ich das an dieser Stelle nicht machen kann. Ich bringe das nicht übers Herz, weil eigentlich möchte ich euch auffordern. Ich möchte euch nicht Mut machen, etwas zu tun, ich möchte euch auffordern, etwas zu tun. Weil die Bibel so deutlich ist. Die Bibel sagt so deutlich, Glaube kann nur gelebt werden in intensiven Austausch mit anderen Christen. Ich glaube, ein Christ, der sagt, ich brauche keine Gemeinde, lügt. Oder hat die Bibel noch nicht verstanden? Es ist wichtig, dass wir uns mit anderen Christen intensiv austauschen, dass wir aufeinander zugehen und auch, dass wir nicht darauf warten, dass es andere tun. Jeder von uns hat seine Schwächen und seine Stärken und wir übersehen andere Menschen. Nehmt eure eigene Verantwortung wahr und geht aufeinander zu. Sucht euch Freundschaften, sucht euch Zweierschaften, sucht euch Hauskreise, teilt euer Leben mit anderen. Und wenn ihr das schon habt, dann nutzt das. Denn es ist eine der wichtigsten Ressourcen, die man als Christ haben kann. Und nochmal die Erinnerung, es geht um Qualität. Wenn jemand sagt, oh, ich habe so wenig Zeit dafür, dann ist das kein Problem. Dann nimm die Zeit, die du zur Verfügung hast und nutz sie. Lasst uns gemeinsam das leben, was wir in den letzten Wochen so in der Bergpredigt immer wieder gehört haben. Und es ist extrem herausfordernd. Und deswegen schaffen wir das nur, wenn wir zusammenhalten. Und falls ihr vielleicht nicht da wart, dann lohnt es sich auch, die Predigt nochmal nachzuhören, die Bergpredigt nochmal als Ganzes durchzulesen. Und da werdet ihr schon merken, okay, das ist alleine sowieso unmöglich. Mit Jesu Worten, lasst uns hier Reich Gottes bauen, anderen Menschen zeigen, wie Gott sich Leben vorstellt. Und das können wir wirklich nur gemeinsam.